DSDS oder Dieter sucht den Superstar. Anfang 2002 leuchtete auf meinem Telefon die Nummer 0221 456 von RTL Köln auf meinem Handy-Display auf. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Jeden Tag kriege ich Minimum 30 aufgeregte Anrufe von irgendwelchen TV-Redakteuren. Herr Bohlen, können Sie mal dies, Herr Bohlen, können Sie mal das, Herr Bohlen, können Sie auch nicht noch mal einen Handstand machen. Doch dieses Mal war es anders. Dieses Mal zwitscherte es wichtig aus der Leitung, das Sekretariat von Herrn Zeiler. Ich verbinde Sie mit unserem Chef. Oh, dachte ich, was kommt denn nun? Es machte klickerdi-klick, dann dudelte 30 Sekunden lang die Erkennungsmelodie von GZSZ. Dann wieder klickerdi-klick. Herr Bohlen, Gerd Zeiler hier, kam es zackig und ohne irgendein Vorspiel aus der Muschel. Wir haben eine neue Sendung, für die ich Sie gerne gewinnen würde. Ich bin der festen Überzeugung, Sie sind der richtige Mann dafür. Können Sie nach Köln kommen? Ich gebe zu, mit diesem Anruf und der Formulierung »You are the only one for me« kraulte er mich genau an der richtigen Stelle, an meiner Seele. Ich war ordentlich gebauchpinselt. Also ab in den Flieger nach Köln. Außerdem ist Gerhard Zeiler nicht irgendwer, sondern der Mann von RTL. Godfather auf Unterhaltung, Deutschlandchef, Europachef. Wenn der anruft, heißt es »Stillgestanden, jupp, ich komme«. Herr Zeiler residierte in einem noblen Glas- und Stahlpalast, der früher mal Sitz der Stadtsparkasse Köln war. Am Eingang eine gigantische Wand aus mindestens 50 übereinander gestapelten Fernsehern. Auf allen und aus allen Rohren RTL. »Tut mir leid, dass Sie warten mussten«, stürmte Zeiler ins Büro und schüttelte mir die Hand. Er warf sofort den Videorekorder an. Auf dem Bildschirm darüber erschien das gemütliche, weißhaarige Kassenpatientengesicht von Pete Waterman, dem berühmten Produzenten von Kylie Minogue und Rick Ashley. Hupsala, dachte ich, wenn der was mit der Sache zu tun hat, kann's nicht ganz verkehrt sein. Pete gehört nämlich mein ganzer Respekt. Bilanz seines ameisenartigen Schaffens, 300 Hits und eine halbe Milliarde verkaufter Platten. Also viel erfolgreicher als ich. Aber zurück ins Büro von Gerd Zeiler. Auf dem Bildschirm verarztete Waterman gerade eine Kandidatin im schwarzen Schlauchkleid. »Hey Baby, setz dich in dein Auto und fahr weg. Du singst grässlich.« »Hey, das bin ja ich«, dachte ich spontan. Als nächstes erschien auf dem Bildschirm die Nummer 3918. Ein Hänfling in rosa-weißen Streifenhemd. »What do you wanna sing?«, wurde er gefragt. »Never gonna give you up« von Rick Ashley war die Antwort. »Oh, das hab ich ja geschrieben«, freute sich Waterman, während der Hänfling schon anfing zu singen. »Never gonna give you up«. Was folgten, waren weitere 1 Minute 29 Sekunden Kakophonie vom Feinsten. Körperliche Qualen auf der Streckbank waren nix dagegen. »Hm«, meinte Waterman mit Übelkeit im Gesicht. »Hab ich, glaube ich, doch nicht geschrieben.« Gleich darauf ein hübscher Junge, die Nummer 1175 auf dem Sakko, der eine halbe Minute brauchte, bis er seinen Namen raus hatte. Gareth Gates. Doch Wunder, oh Wunder, sein Singen war so grandios, dass ich nur dachte, komm zu mir ins Studio, komm zu mir ins Studio. Und Waterman wie mein Echo, hey Junge, du machst mir eine Gänsehaut. So ging das in einem fort. Was für eine geile Show, schoss es mir durch den Kopf. Nicht dieses blöde Süßholzgeraspel. Juhu, wo soll ich unterschreiben, jubelte ich. Dumm nur, Gerhard Zeiler hatte mir noch gar kein Angebot gemacht. Taktisch war das von mir natürlich super dämlich. Ich lebe in einer Branche, wo alles schachert wie auf einem Bazar und seine Vor- und Zurück-Gummibandspielchen betreibt. Aber der Meister meinte nur, okay, bumm, Hand drauf. Sie machen für uns die deutsche Version von Pop Idol. Was wollen Sie haben? Ich nannte eine Summe, mit der meine kleine Estefania zu Hause in Tötensen, wenn sie wollte, die nächsten 20 Jahre lang jeden Tag Fehlalarm bei der Polizei auslösen konnte. Okay, Herr Bohlen, sollen Sie haben. Ich will das so. Fertig. Sowas hatte ich in 25 Jahren im Geschäft noch nie erlebt. So schnell, kein Hin und Her, kein Wir überlegen mal. Einfach Bing, Bang, Bong, ab ist der Balkon. 3 Wochen später traf ich mich mit Tom Sänger, Zeilers rechte Hand und sein bester TV-Manager im Hamburger in Happy Happy Laden Hensler und Hensler zum Essen. Ich war überrascht. Ich hatte einen von diesen umtriebigen Fernsehmenschen erwartet, die unheimlich viel dünne Luft quasseln mit nichts dahinter. Stattdessen saß da ein stiller, bescheidener, besonders hochsensibler Mensch vor mir, Typ Tom Hanks, voll einfühlsam, den ich eher hinter seiner Briefmarkensammlung vermutet hätte, denn im knallharten TV-Business. Optisch ein bisschen eine Luxusausgabe von Phil Collins. Den entschlussfreudigen Topmanager merkte man Tom Sänger erst an, als es ans Bestellen des Sushis ging. Ich, das Modell No Risk mit jeder Menge Avocado, Sojasprossen und Sesampanade. Er, das Modell Challenge mit 5 Kilo rohem Fisch. Dazu Fisch. Was ich in dem Moment noch nicht ahnte, ich schaute der goldenen Spürnase für Erfolg im Fernsehgeschäft in die Augen. Überdies einem richtigen Freund für dick und dünn, für gute und für schlechte Zeiten. Wen könntest du dir denn so als Moderator der Show vorstellen? Tastete er sich ganz behutsam vor, als hätte ich die Eheberatung von Pro Familia aufgesucht. Die meisten Leute, die nicht im Business drin sind, glauben ja immer, dass es einen riesen Vorratsspeicher an guten Moderatoren gibt, nach dem Motto, ene mene mu, heute nehme ich dich, und die anderen bitte husch husch wieder ins Körbchen. Aber leider, bei jedem neuen Format blättern die Senderchefs nur verzweifelt in ihren roten Adressbüchlein, um dann doch wieder bei TÜV hängen zu bleiben. Typische, übliche Verdächtige. Dann müssen wieder Kerner, Beckmann, Jauch und Pflaume erhalten. Die Namen werden rumgereicht wie 3 Tage alte Schnittchen. Ich wäre ja für Olli Geissen, meinte ich. Der ist jung, der sieht okay aus, der labert sich jeden Tag einen Elch in seiner Talkshow, aber die Leute stehen drauf. Eigentlich hatte es Olli Geissen gar nicht verdient, dass ich hier so dick seinen Promoter machte. Für mich war das ein blasses Bürschchen. Auf Promi-Partys stand er immer wie bestellt und nicht abgeholt in der Gegend rum, als ob er eine Tarnkappe auf hätte. Kein Schwein erkannte ihn. Als wir mal gemeinsam im Hamburger Nachtclub Jays waren, grub Olli die ganze Zeit an einer brünetten Striptease-Tänzerin rum. Die kannte ich auch, weil sie mir schon mal im Hotel Élysée als Nonne in weißen Lackstiefeln die Beichte abgenommen hatte. »Was ist denn das für ein Typ?«, fragte mich die Dame, leicht genervt, weil Olli wohl nicht locker ließ. »Und ich? Kennst du doch, Mensch, das ist der aus dem Fernsehen.« Und sie so, »Nee, hab ich nie gesehen.« Beruflich hatte ich Olli sogar schon 2-mal Kloppe angedroht, weil er ein dreistes, freches Nagetier ist und sich gern auf Kosten anderer profiliert. Das erste Mal gerieten wir bei einem Auftritt von Modern Talking in Ollis Big Brother-Sendung aneinander. »Bitte, Dieter«, hatte er mich in seinem breitesten Norddeutsch bekniet, »lass dich doch anschließend noch von mir ein wenig interviewen.« »Ach nee«, versuchte ich ihn abzuschütteln, »ich will dann nur Win the Racing und bapp, wieder raus. Aber das wäre echt besser für mich, wenn wir noch ein bisschen quatschen könnten.« »Mann, hab keine Angst, das wird voll easy«, belatscherte er mich weiter. Wie er sich mir da zu Füßen warf, tat er mir richtig leid. Deshalb ließ ich mich breitschlagen. »Hallo, Dieter«, begrüßte er mich anschließend wie abgesprochen auf der Talkshow und grinste breit. »Du kannst ja eigentlich auch nicht singen.« »Was für eine Frechheit. Was für ein kleiner, verschlagener Hamster. Na, dann kannst du dich gleich mit Thomas Anders unterhalten«, brach ich das Live-Interview ab. Ich meine, wenn ich jemanden zu Hause einlade, der eigentlich nicht kommen will, sage ich ihm dann zur Begrüßung, ey, du siehst scheiße aus? Dass ich nicht nachtragend bin, sieht man daran, dass ich nochmal als Talkgast zu Uli kam. Titel der Sendung diesmal: Die 10 bewegendsten Ereignisse des Jahrhunderts. Eingeladen waren zwei der Superstar-Finalisten Daniel Kübelberg und Grazia Bauer, dazu ich. Hallo Dieter, gut, dass ich dich wieder treffe, machten Olli und seine Crew hinter der Bühne einen auf spontan, obwohl er sich das wahrscheinlich alles schon lange im stillen Kämmerchen ausgeknobelt hatte. Heute bist du mal Erster, der rauskommt. Du kommst vor Grazia und Daniel auf die Bühne. Nee, lass man, wehrte ich ab. Besser ist, wenn erst Grazia geht, dann Daniel und ich zum Schluss. Irgendwie finde ich sonst die Reihenfolge verdreht. Lady first, weißt du doch. Ach Mensch, Dieter, da bin ich aber traurig, sei doch nicht so, ließ Olli den Geknickten raushängen. Das sprengt mir jetzt voll das Konzept, bitte tu mir doch den Gefallen. Ich weiß nicht, warum, vielleicht bin ich einfach zu gutmütig oder zu blöde, vielleicht wollte ich auch nur diesem ganzen Dieter entkommen, jedenfalls ich ging als Erster. Da wurde ich auch schon scheinheilig in Empfang genommen. Ey Dieter, normalerweise lässt man doch die Ladies den Vortritt. Na klasse, musste ich mich von diesem Penner wieder vorführen lassen. So schnell wie nach dieser Sendung habe ich selten zum Hörer gegriffen. Entweder diese Hamsterattrappe wird lang gemacht oder ich trete nie wieder in irgendeiner RTL-Sendung auf, schrie ich Tom Sänger in die Muschel. Beruhige dich, Dieter, kein Thema, kam es vom anderen Ende der Leitung zurück. Ich regle das. Ergebnis: die Sendung wurde ausgestrahlt und beim entscheidenden Satz die Begrüßungsmusik so laut gedreht, dass der Zuschauer von Ollis tollem Kommentar nichts mehr hören konnte. Tom Sänger und ich diskutierten 2 Stunden lang auch noch alle möglichen Jurymitglieder durch. Das war voll deprimierend, weil uns ein Wunschkandidat nach dem anderen unter den Fingern wegbröckelte. Anke Engelke, nein, weil exklusiv bei Sat.1 unter Vertrag. Sarah Connor, nein, weil zu jung und deshalb nicht glaubwürdig. Grönemeyer, vergiss es, unter seiner Würde macht er sowieso nicht. Hans nicht, Franz nicht. Zum Schluss blieben nur Nena, Sabrina Settler und Inga Humpe übrig. Nö, nicht das Niveau von Sabrina, kam es hochnäsig vom Settler-Management. Das fand ich ziemlich erstaunlich. Ihr aktueller Marktwert lag bei gefühlten -0. Ich an ihrer Stelle wäre happy gewesen über jedes Angebot, das meine Karriere aus der Tiefkühltruhe rausholt und mich wieder ins Gespräch gebracht hätte. Wenn Settlers Management zumindest eine funktionierende Hirnzelle besitzt, dann müsste es jetzt im Nachhinein in den Wald gehen und sich gemeinschaftlich erhängen. Selbst Inga Humpe, von der man nach Ich düse, 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 düse im Sauseschritt 20 Jahre lang nichts mehr gehört hatte und die sich eigentlich geehrt fühlen sollte, trug sich mit schwersten Bedenken. Nein, ich weiß nicht, da kann ich mich ja nicht genug einbringen. Und wenn nicht der Künstler auf dem Holzweg war, dann war es manchmal auch RTL. Nena, die? Nee, die ist irgendwie nicht trendig genug, die kennen die Kiddies ja gar nicht mehr. War ja damals auch noch nichts mit dem großen Comeback. Aber wie man sich so täuschen kann. Es war zum Mäusemelken. Zum Schluss rief auch noch Olli Los Hamstros Geißen bei Zeile an und lehnte ganz frech ab. Keine Zeit, hieß es offiziell. Wobei klar war, er hatte Angst, sich die Finger zu verbrennen. Außerdem schob er gern eine ruhige und übersichtliche Kugel. 2x die Woche zeichnete er seine täglichen Talkshows auf. Das hieß, am Tag bis zu 3 Sendungen am Stück, den Rest der Woche, machte er sich einen lauen Lenz. Egal jetzt, bereitete Zeiler der Diskussion ein Ende. Moderatoren und Jury sind eh nur die Statisten in der Sendung, die Kandidaten sind die wahren Stars. Anfang September kriegte ich endlich den lang erwarteten Anruf. Yes, Dieter, das Team steht. Wir haben unsere Wunschkandidaten jetzt zusammen. Ab nach Köln. In einem Konferenzzimmer vom Hyatt Hotel hatten sich um die 20 Leute versammelt. Auf dem Boden, dahingebreitet, eine 1,80 Meter große Frau mit anspruchsvoller Hornbrille, Birkenstocklatschen und Woodstock Flower Power Rock. Shona Fraser, Musikjournalistin. Daneben mit Tim und Struppi-Charme und Oberlehrerbrille Thomas Buck, Radiomoderator. Den sah man gleich an der Nasenspitze an, dass er ums Verrecken keinen Song von Dieter B. in seinen eigenen Radiosendungen spielen würde. Nicht intellektuös und anspruchsvollig genug. Himmel, Arsch und Zwirn. Wer bitte waren denn diese Gestalten? Die hatte ich unter Garantie in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Das sollten also jetzt die mir angekündigten, hammermäßig aussehenden Trendsetter und Teenie-Idole sein. Die lustig locker vor der Kamera plaudernden Sympathieträger. Und jetzt kriegte keiner von diesen Müsli-Sympathisanten überhaupt den Mund auf. Hilfe! Dieter, wie kommst du aus dem Vertrag wieder raus? Raus, 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 bloß weg und tschüss. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter, da muss dich dein Anwalt rausboxen. Wofür kriegt der Kerl schließlich seine Kohle? Ich habe an dieser Stelle vergessen zu erwähnen, dass mich alle, angefangen von meinen Eltern bis hin zu meiner 13-jährigen Tochter, vorher bestürmt hatten, Papi, lass die Finger von dieser Sendung, das ist scheiße. Nun ist es so, dass meine Familie aus Prinzip gegen alles ist. Ich schrieb ein Buch, Papi, lass das, das wird nix. Ich mache eine Sendung, nein, Papi, nein, nein, nein. Ich plane einen Film, oh je, je, je. Am liebsten würden die mich mit einem Knebel im Mund hinten im Garten an einen Baum binden. Die haben vor jedem neuen Projekt voll den Horror. Für die bin ich nur, oh Gotti, Gotti, Gott, der Papp schon wieder. 4 Wochen später starteten die ersten Castings in Köln. Die alles entscheidende Gretchenfrage ist ja immer wieder, hast du eine schöne Stimme oder nicht? Um hier mal für Klarheit zu sorgen, eine schöne Stimme hast du, wenn der liebe Gott bei deiner Stapellegung beschlossen hat, der Ton, der aus deinen Stimmbändern rauskommt, soll wohl klingen. Aber das allein reicht noch nicht, denn das Ding musst du auch noch schulen, trainieren und pflegen. Wenn du dann schließlich im Casting den Mund aufmachst, gibt es nur 2 mögliche Antworten. Trifft den Ton oder trifft ihn nicht. Da gibt es kein trifft vielleicht oder trifft ein bisschen. Naturtalente wie Alexander fangen einfach an, punktgenau mitzusingen, wenn im Fernsehen oder Radio irgendwelche Songs laufen. Und für Leute wie Daniel Kübelberg heißt es Übing, Übing, Übing. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob man eine Stimme hübsch findet. Der eine sagt, ich mag's, wenn's weibisch klingt, wie im Falle der Bee Gees. Der nächste sagt, klingt ja furchtbar, wenn er die Kehltriller von Montserrat hört. Deshalb, auch wenn du eine Götterstimme hast, auch wenn du sie bis zum Erbrechen trainiert hast, schön singen ist A, Geschmackssache und B, kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu, deine Nervosität. So kann die größte Begabung auch erstmal wie ein Rohrkrepierer klingen. An dieser Stelle ist das Talent der Jury gefragt. Große Stimmen bei so einem Wettbewerb herauszukasten, hat eben auch was mit Intuition, Glück und Zufall zu tun. Da geht es um Schwingungen, da muss eine innere Stimme rufen, aufgepasst Dieter, da steht jemand, der hat was. Judith Lefeber war so ein Fall, die stand vor uns und sang so unterirdisch und grauenvoll, dass wir eigentlich schon dieses »Du bist draußen« auf den Lippen hatten. Aber irgendwie hatte sie was, ein Strahlen in den Augen, eine Kraft, die von ihr ausging. Etwas ratlos guckte ich meine Mitstreiter an, dann meinte ich aus einem inneren Impuls heraus, hast du sonst noch irgendwas anderes zum Vorsingen? Sie fing an, The Greatest Love of All von Whitney Houston zu singen, in einer ganz tiefen Tonlage. Und auf einmal war es, als ob da ein anderer Mensch stünde. Plötzlich stimmte alles, die Wärme, die Stimme, der Klang, der Rhythmus. Und je länger sie sang, desto mehr zitterte ich mit. Oh je, gleich kommen die hohen Töne. Das kann sie nicht schaffen. Aber sie schraubte ihre Stimme immer mehr in die Höhe. Echt super. Look und Klamotten sind einem Casting übrigens total unwichtig. Auch wenn mir das keiner glauben will. Da kann man später alles hinbiegen und zurechtstylen. Bestes Beispiel Joe Cocker, Rod Stewart, Meatloaf, alle eigentlich ziemlich unhübsch. Auch Madonna sieht ungeschminkt aus wie die kleine Schwester von Ozzy Osbourne. dunkle Ränder unter den Augen, strähnige Egalfrisur, aber nachdem sie von ein paar guten Visagisten verarztet worden ist, hat sie Topmodel-Qualitäten.